Inforadio Podcast.
Wie können Schulen, Universitäten und Wirtschaft besser miteinander vernetzt werden? Darüber wollen wir diskutieren. Wir sind zu Gast im John-Lennon-Gymnasium in Berlin-Mitte. Wir sitzen in einer restaurierten Sporthalle und um uns herum sind einige Schüler, die auch gleich zu Wort kommen sollen. Vorher möchte ich kurz die Podiumsgäste vorstellen. Als erstes begrüße ich natürlich unseren Gastgeber und den Direktor des John-Lennon-Gymnasiums, Dr. Jochen Pfeiffer. Mit bescheidenen Mitteln versucht Herr Pfeiffer, die Schüler an die Hochschulausbildung heranzuführen. Wie organisieren andere Länder den Übergang von der Schule an die Universität und in die Wirtschaft? Dazu kann Herr Dr. Christoph Emminghaus einiges erzählen. Herr Emminghaus ist Geschäftsführer der Ramboll Management Consulting GmbH, ein Unternehmen, das seine Ursprünge in Dänemark hat und spezialisiert ist, den Staat zu beraten, wobei Bildung, Weiterbildung und Ausbildung wichtige Themen sind. Wir haben zwei Vertreter der Hochschulen eingeladen. Das ist zum einen Professor Dr. Klaus Semlinger, Vizepräsident der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin. Die Ausbildung an der HTW ist sehr praxisorientiert. Und anders aufgestellt ist natürlich die Humboldt-Universität. Da darf ich den Dekan der Wirtschaftswissenschaften begrüßen, Professor Dr. Oliver Günther. Als Vertreter der Wirtschaft darf ich zwei Frauen vorstellen, Dr. Eva-Maria Höller-Kladders. Sie selbst sieht sich als Brückenbauerin. Sie hat lange Zeit im oberen Management großer deutscher Unternehmen gearbeitet, für BMW, für die Deutsche Bahn, für Bosch. Zudem ist sie außerordentliche Professorin für Organisationswesen in den USA. Und unsere Mitveranstalterin, das sind die Wirtschaftsjunioren Deutschland und ihre Bundesvorsitzende ist hier zu Gast, Dr. Eva Fischer, Geschäftsführerin des Zentrums für Fernstudien und universitäre Weiterbildung an der Uni Koblenz-Landau. Schön, dass Sie alle da sind. Jetzt habe ich Sie alle vorgestellt, dennoch möchte ich erstmal die Schüler zu Wort kommen lassen. Meine Frage an Sie wäre, wie fühlen Sie sich eigentlich, dass Sie bald hier raus müssen aus der Schule, rein in die Universität? Oder vielleicht auch in die berufliche Bildung. Ich weiß ja nicht, was Sie geplant haben, ob Sie vielleicht sowieso schon Pläne haben. Wie fühlen Sie sich da? Haben Sie das Gefühl zum Beispiel, dass die Universitäten Sie mit offenen Armen empfangen? Oder dass die Wirtschaft mit offenen Armen auf Sie zugeht? Oder fühlen Sie sich vielleicht alleingelassen? Vielleicht hat man auch so ein bisschen Angst, dass man sagt, wir verlassen die Gemütlichkeit der Schule und müssen jetzt irgendwie unseren eigenen Weg finden. Vielleicht, wenn Sie kurz Ihren Namen sagen.
Ja, ich bin Hanna Lux aus der 11. Und ich habe das Gefühl, also wir waren mal bei einer Berufsberatung und da kam halt das Thema auf, Universitäten, klar. Und wir sind ja jetzt der Jahrgang, der mit den 10. zusammen Abitur machen wird. Und damals wurde uns schon gesagt, die Universitäten seien eigentlich komplett nicht darauf vorbereitet. Da wäre nichts irgendwie am Laufen, dass man das Gefühl hat, die Universitäten sind halt darauf vorbereitet, dass es jetzt wirklich zwei Jahrgänge sein werden. Und da habe ich jetzt vielleicht auch mal direkt an die Leute, die von den Universitäten kommen, die Frage, wie ist denn das? Also es werden doppelt so viele Schüler da sein, die irgendwie an die Universität wollen. Und gibt es da irgendwie eine Möglichkeit für uns überhaupt noch da Platz zu finden für alle?
Ich bin mit dem ganzen System an sich unzufrieden, weil ich denke, dass es in der Schule kaum darum geht, wirklich selbstdenken zu lernen, sondern vor allem darum, zu lernen, das zu lernen, was man lernen soll. Ich glaube auch, dass es an den Universitäten immer weniger um das Selbstdenken und um das eigene Meinung finden und eigene Gedanken suchen geht, sondern immer mehr darum, möglichst schnell möglichst viel Wissen anzuhäufen, zu fressen, was einem vorgesetzt wird. Ich finde das total schade.
Ja, ich bin Fritz aus der 13. Ich freue mich auf jeden Fall, von der Schule zu kommen, aber ich fühle mich jetzt auch nicht besonders mit offenen Armen empfangen von den Wirtschaftsinstitutionen oder von den Hochschulen oder Universitäten. Darum habe ich jetzt lange Zeit halt mit dem Gedanken gespielt, eine Ausbildung zu machen.
Herr Semlinger, vielleicht möchten Sie den Schülern gleich mal antworten. Sind Sie zu verschult? Ist das eigentlich nur noch ein Übergang hin von der Schule zur nächsten Schule?
Na, vielleicht auch noch zunächst mal auf die erste Frage, inwieweit die Hochschulen überhaupt darauf vorbereitet sind, dass jetzt ein doppelter Jahrgang dann in 2012 kommt. Man rechnet damit, dass die Abschlusszahlen so von 10.000 auf 19.000 ungefähr hochschnellen. Davon wird aber nicht jeder gleich ein Studium anfangen. Es wird sowieso nicht jeder ein Studium anfangen, weil es auch ganz unterschiedliche Perspektiven gibt. Und die Berliner Hochschulen haben sich verpflichtet, bis dahin 6.000 zusätzliche Studienplätze zu schaffen. Also ich denke von daher, es wird Platz sein. Also das vielleicht mal ein bisschen, um da Befürchtungen rauszunehmen.
Darf ich da mal kurz nachfragen? Ja. Ich höre, habe das auch schon von der Politik gehört, 6.000 zusätzliche Studienplätze, bedeutet das denn einfach, dass Sie da mehr Stühle hinstellen oder bedeutet das auch, dass Sie mehr Lernpersonal haben?
Jetzt kann ich nicht für alle Hochschulen sprechen, aber es gibt ja auch zusätzliche Mittel für die Einrichtung dieser Studienplätze und das heißt, dass man zusätzliches Personal einstellen kann und auch zusätzliche Räume schaffen kann. Mhm. Also es muss man nicht in Etagenbetten oder Stühlen dann dem Unterricht folgen.
Ich möchte kurz Herrn Günther von der Humboldt-Universität die Möglichkeit geben, vielleicht kurz darauf zu antworten, sind die Studiengänge zu verschult?
Ich glaube, die Schüler, die die Fragen gestellt haben, machen sie vielleicht zu große Sorgen. Allerdings setzen wir die Akzente etwas anders, einfach aufgrund der unterschiedlichen Hochschultypen, die wir verkörpern. Also ich habe mit Freude gesehen, dass die Universitäten im Titel dieser Podiumsdiskussion genau da positioniert wurden, wo wir sie auch sehen, nämlich zwischen Schulen und Wirtschaft. Das ist sicherlich eine etwas andere Rolle, als die Universität vor 100 Jahren innehatte, wo eben nur 5-10% eines Jahrgangs studiert haben, mit einer sehr stark wissenschaftlichen Orientierung. Heute studieren 30, 40, 50, 60% eines Altersjahrgangs. Und natürlich müssen die Universitäten trotz ihrer wissenschaftlichen Orientierung da eine stärkere berufsorientierte Rolle einnehmen. Dennoch gibt es da gewisse Unterschiede, wie sich die Universitäten positionieren und wie wir uns auch von den Kollegen in den anderen Hochschultypen differenzieren. Es ist wichtig für die Schüler zu verstehen, dass hier große Wahlmöglichkeiten bestehen nach dem Abitur, welchen Hochschultyp und welche konkrete Hochschule sie ins Visier nehmen. Da gibt es viel größere Unterschiede, als es noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall ist. Es gibt Hochschulen, die eine sehr stark strukturierte Studienplanung präferieren, sicherlich auch in gewisser Weise typischer für die früheren Fachhochschulen. Es gibt andere Hochschultypen, die sehr stark freies Studium pflegen und an der Humboldt-Universität haben wir sehr großen Wert darauf gelegt, gerade auch in den Bachelorstudiengängen schon große Freiräume zu lassen, wo diejenigen Studierenden, die sich hier anders orientieren wollen als der Mainstream, eben auch entsprechend entfalten können. Also da sehe ich sicherlich auch Potenziale in der Studienreform, dass eben hier die Differenzierung dazu führt, dass für jeden Schüler eben ein passendes Angebot existiert, erfordert aber natürlich auch auf Seiten der Schüler mehr Informationsaufwand, mehr Arbeit im 12., 13. Schuljahr, um so herauszufinden, was am besten für einen passt.
Herr Pfeiffer, als Schuldirektor, welches Gefühl haben Sie? Wie gehen diese Schüler hier, ihre Abiturienten, raus ins Leben? Ist das freudig? Hat man das Gefühl, die Wirtschaft kommt auf mich zu, die Welt wartet auf mich? Oder haben Sie das Gefühl, dass es durchaus auch Schüler gibt, die verunsichert sind oder vielleicht auch verängstigt, weil sie in ein tiefes Loch fallen erstmal nach der Schule?
Also zunächst mal kann ich die Sorgen der Schüler sehr gut verstehen. Es sind auch die Sorgen der Eltern und sogar der Lehrerschaft. Denn wir erleben, dass zwar einige Bereiche der Universität sich intensiv darum bemühen, Kontakt zur Schule zu knüpfen. Es sind insbesondere die, die seit längerem nach Studenten suchen. Also zum Beispiel mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultäten. Andererseits erleben aber selbst Schüler, die ein Abitur ablegen in einer Region, wie es in Berlin nur etwa 3-5% schaffen, nämlich ein Abitur mit einem Notenschnitt um die 1,5, dass selbst mit diesem Notenschnitt es nicht möglich ist, die freie Auswahl weiterhin zu haben, sondern sogar ganz klassische, einfache Studiengänge nur über einen Numerus Clausus zu schaffen sind, den überhaupt nur 1% der Abiturienten schaffen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die sehr ernüchternd ist und insofern bei Eltern und Schülern die Sorgen groß, dass sie große Schwierigkeiten haben, unmittelbar nach der Schule einen geraden Weg zu gehen, sondern wir kennen den Ausdruck Generation Praktikum, nur über Umwege und möglicherweise Wartezeiten oder sogar Zweit- oder Drittwahl zu ihrem Ziel gelangen.
Das sind also die Ängste groß, vielleicht auch nicht ganz unbegründet. Herr Emminghaus, wie ist das? Sie haben ja auch einen Vergleich mit den nordischen Ländern. Darüber wollen wir jetzt noch nicht ganz ausführlich reden, aber wie sind denn eigentlich bei uns die Systeme miteinander verknüpft? Also Schule, Universitäten und nachher die Wirtschaft. Wie sähe Ihr Urteil aus?
Ich möchte gar nicht urteilen. Was ich beobachten kann, ist, dass in den letzten Jahren in diese Systeme oder zwischen den Systemen viel Bewegung entstanden ist. Während vorher Schulen, Universitäten und dann die Wirtschaft für sich alleine standen, sind diese Systeme heute mehr und mehr verknüpft. Noch nicht flächendeckend, aber es gibt erste Modellprojekte, es gibt Initiativen von Unternehmen, aber auch von Hochschulen, ganz gezielt auf Schüler, auf Schulen zuzugehen, um zu informieren, um für sich zu werben. Es ist ja nicht mehr so, dass jede Hochschule überrannt wird. Jahrgänge werden kleiner. Und von daher gucken auch Universitäten, Hochschulen, wen können wir für uns gewinnen. Das sind Initiativen, die man als Schule, die man aber auch als Schüler oder Schülerin nutzen kann. Darüber hinaus gibt es dann aber auch ganz klare Modellprojekte, die versuchen, an Gruppen heranzukommen oder für Fächer zu werben, die einfach schwerer angewählt werden. Zum Beispiel ein Projekt, das Studienkompass ist, das ich seit einigen Jahren begleiten darf, eine Initiative einiger Stiftungen aus der Wirtschaft, die sagen, wir möchten gerade die Schüler und Schülerinnen für ein Studium gewinnen, die keinen akademischen Hintergrund zu Hause haben, wo vielleicht ein Studium keine Selbstverständlichkeit ist. Und was wir sehen können, ist, dass es sehr, sehr gut gelingt, viel mehr Schüler und Schülerinnen dann für ein Studium zu gewinnen und nicht nur das, sondern für das Studium oder das auch für sie geeignet ist.
Dennoch klappt das schon perfekt hier, dieses Netzwerk?
Nein, es klappt noch nicht perfekt. Es gibt noch viel zu tun und es ist keine Aufgabe, die eine Gruppe allein für sich lösen kann. Also es sind Schulen, genauso wie Hochschulen gefragt, aufeinander zuzugehen, sich zu vernetzen und einfach die Information zu stärken.
Frau Höller-Kladders.
Wie kann Schule erfolgreich sein, indem sich Schule auf seine Stärken besinnt? Wie kann Universität erfolgreich sein, indem sich Universität auf ihre Stärken besinnt? Und dasselbe gilt für die Wirtschaft. Und die Erfolgsparameter sind halt sehr unterschiedlich. Jetzt kommen diese jungen Menschen an eine Grenze, nämlich an die Grenze des Systems Schule und an das Ende einer Lebensphase. Und da finde ich es ganz normal, dass hier Ängste entstehen oder Orientierungslosigkeit entsteht. Ich finde aber zugleich, dass es Möglichkeiten gibt, und da knüpfe ich an Sie an, diesen Schritt hinaus über diese Grenze zu wagen und auch zu tun. Und da entsteht ja das spannende Neue, an dem auch das Individuum und das System wächst. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Also ich will damit Ich will wirklich nicht der Stromlinienförmigkeit das Wort reden. Ich bin schon dafür, dass die Systeme miteinander, im Dialog miteinander, mehr Zutrittsmöglichkeiten und Wechselmöglichkeiten von dem einen Bereich in den anderen Bereich und mehr Durchlässigkeit erarbeiten. Aber dennoch werden wir nicht den stromlinienförmigen Menschen, der nahtlos von der Schule in die Uni, in die Wirtschaft schwimmt, herstellen können. Und ich denke auch, wir sollten das nicht tun, weil, wie gesagt, diese Erfahrungswege, die jeder Mensch da für sich geht, auch eine Persönlichkeit formt.
Frau Fischer?
Ganz vehement widersprechen an der Stelle, denn ich gehe hundertprozentig fest davon aus, dass es für die Schülerinnen und Schüler hier ein großer Mehrwert ist, wenn die Systeme besser vernetzt sind. Das heißt, wenn wir aus der Wirtschaft hier Know-how schon in die Schulen tragen, um gerade diese Orientierungslosigkeit gar nicht so wachsen zu lassen, dass hier jemand Ängste hat. Und ich würde gerne auch nochmal auf die Dame eingehen, die vorhin gesagt hat, sie hat Angst, dass im Studium oder auch später im Berufsleben ihre Gedanken eingeengt werden und dass einem die Vorgesetzten dann ohnehin auch Themen vorgeben. Da hätten wir ja wieder diese Systemik. Also ich glaube schon auch, dass kreative Umwege nötig sind, um Lebensbiografien zu formen. Aber wir brauchen auch Fachwissen. Und das Fachwissen, das entwickelt sich dadurch, dass wir entsprechende Lernvorgänge in Curricula gehen. Und es ist ja heute so, Sie haben es auch auf dem Flyer gelesen, dass 70.000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr in Deutschland die Schule ohne Abschluss verlassen, während wir 400.000 Fachkräfte in der Wirtschaft nicht haben, die uns tatsächlich fehlen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und für uns Wirtschaftssenioren ist es schon auch wichtig, gerade da anzusetzen, denn wir brauchen diese Fachkräfte, die tatsächlich Fachwissen mitbringen, die natürlich auch selber denken können müssen. Aber wir wollen natürlich auch dazu beitragen, und über die Projekte haben wir schon im Vorfeld geklärt, sprechen wir noch, dass wir tatsächlich auch hier mit Praxis in die Schulen reingehen können, um eben nicht geschlossene Systeme, Schule, Hochschule, Wirtschaft zu haben, sondern die Übergänge sanfter gestalten zu können.
Ja, vielleicht machen wir jetzt hier einen Punkt und kurz weiter mit den Nachrichten. Wie können Schulen, Universitäten und Wirtschaft besser miteinander vernetzt werden? Was kann jeder Einzelne tun, um die Situation zu verändern? Das ist unser Thema unserer Forumsendung im John-Lennon-Gymnasium in Berlin. Es diskutieren Gastgeber und Schuldirektor Jochen Pfeiffer, Christoph Emminghaus, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Ramboll Management GmbH, Eva Fischer, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, Oliver Günther, Dekan der Wirtschaftswissenschaften an der HU, Eva Maria Höller-Kladders, außerordentliche Professorin für Organisationswesen in den USA und Klaus Semlinger, Vizepräsident der HTW Berlin. Dass die Vernetzung noch nicht so klappt, wie man das vielleicht möchte, haben wir eben diskutiert. Jetzt geht es um die Frage, wie können die Institutionen noch besser miteinander verknüpft werden? Was wird bereits gemacht, Herr Pfeiffer? Als Schuldirektor sind Sie sehr engagiert, deshalb sind wir ja auch an dieser Schule hier. Und Sie haben mir gesagt, letztes Wochenende hatten Sie gerade eine Schulung, wo die Schüler erfahren konnten, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten oder wo habe ich meine Begabung, was könnte ich machen? Vielleicht können Sie das mal kurz erzählen.
Wir haben einen Vertrag mit einer privaten Studien- und Berufsberatungsfirma, die in Mitte hier auch ihren Sitz hat. Und 16 Schülerinnen und Schüler des jetzigen Abiturjahrgangs stellen wir jedes Jahr dafür frei, an einem Wochenende ein Coaching und einen Selbstfindungsprozess mit anschließender Beratung zu durchlaufen. Die Firma hat den Überblick über die Angebote weltweit an Studienmöglichkeiten, an Universitätsplätzen. Und gleichzeitig das psychologische Know-how, um diesen Prozess zu begleiten. Und diese Fortbildung in der 13. Klasse ist eigentlich nur der Schlusspunkt. Wir setzen eigentlich schon weit früher an, um diesen Prozess der Berufsbildung, der Stärkenfindung und auch der Ermunterung dazu, sich auf den Weg zu machen, selbstständig das Schicksal in die Hand zu nehmen für die Zukunft, anzubahnen.
Wenn Sie sagen, da wird auch beraten, also die haben Überblick über die Universitäten weltweit, dann kann ich nur sagen, das ist ja super, denn das hat ja sowieso eigentlich niemand. Also ich meine, da kann sich ein Schüler ja noch so bemühen, der wird ja nie genau wissen, welche Hochschule ist jetzt eigentlich das Richtige für mich, vielleicht für die anderen Schuldirektoren. Woher haben Sie das Geld?
Jede Schule in Berlin hat die Möglichkeit, über Honorarmittel Veranstaltungen für Schüler anzubieten und das haben wir genutzt. Wir sind sehr froh, ich habe dafür als Schuldirektor lange mich eingesetzt, dass wir endlich diese Möglichkeit haben, etwas für die Schüler zu tun außerhalb des Unterrichts und wir nutzen das, auch in Absprache mit den Schülern. Auch auf andere Weise noch, zum Beispiel zur Begabtenförderung. Wir bieten jetzt eine Fahrt an in Begleitung zu einem Rhetorikseminar in den Harz. Und das sind solche Aktivitäten, die wir machen können. Und das nutzen wir auch gezielt für Berufs- und Studienberatung, weil das ist sehr gut angelegtes Geld, denke ich, für die Zukunft der Schüler. Und wir haben an der Schule ja nicht die Fachleute. Und es ist auch ein bisschen eine andere Beratung, als sie die Arbeitsagentur systematisch anbietet.
Ja, ich habe eben gerade gesehen, Herr Semlinger, Sie haben gestaunt, nicht? Oder? Das ist doch schon doll, was hier an dieser Schule passiert. Passiert wahrscheinlich nicht an allen Schulen in Berlin, leider nicht. Umso wichtiger ist ja, dass die Universitäten auch auf die Schulen zugehen. Vielleicht können Sie mal kurz, ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Herr Günther, möchten Sie vielleicht anfangen von der Humboldt-Universität? Was macht denn eigentlich die Humboldt-Universität oder Ihr Fachbereich, um auf die Schüler zuzugehen, um ihnen vielleicht auch das Gefühl zu geben, hallo, ihr seid hier wirklich willkommen, wir hätten euch gerne, wir hätten gerne eure Intelligenz, eure Brillanz. Was tun Sie?
Also zunächst, was Herr Pfeiffer gerade beschrieben hat, ist meines Erachtens genau der richtige Weg. Wir brauchen Beratung in den Schulen, nicht so wie das in den USA ja von jeher gang und gäbe ist, wo ja schon in der 10., 11. Jahrgangsstufe die Schüler durch spezielle Counselors beraten werden, wo es denn nach der Schule mal hingehen soll. Da müssen wir natürlich auch hin und es ist natürlich eine Geldfrage. Was wir an den Universitäten versuchen, ist in die Schulen auch reinzukommen durch Informationsveranstaltungen, auch teilweise durch Seminare für besonders begabte Schüler in Mathematik oder in speziellen Disziplinen. Aber letztlich ist es quantitativ nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Eine Sache, wo wir viele Schüler erreichen, ist das Internet. Die Internetpräsenz muss so sein, dass jeder Schüler klar sehen kann, was hier das Profil dieses Fachbereichs ist und warum ich da hingehen soll oder warum lieber nicht. Also wir haben zum Beispiel gerade einen Mathematik-Selbsttest auf unsere Webseite gesetzt, um den Schülern zu vermitteln, was wir an mathematischen Kenntnissen erwarten, sodass sich die Schüler selber klar machen können, das ist was für mich, weil die mathematisch besonders orientiert sind. oder eben lieber nicht, dann studiere ich eben BWL lieber woanders. Ich also da sind wir gefragt, aber es gibt natürlich auch hier das Personal- bzw. Geldproblem. Wir haben nicht beliebig viel Personal, um hier in den Schulen wirklich in großem Maßstab Informationsveranstaltungen aufzuziehen. Da spielen genau solche Berater, wie sie Herr Pfeiffer gerade beschrieben hat, eine wichtige Rolle. Und dafür müssen Mittel beschafft werden, denn ohne diese Beratung sind tatsächlich viele Schüler einfach überfordert. Gerade Schüler aus sozial benachteiligten Familien, aus Migrantenfamilien, sehen sie mit einer Vielfalt konfrontiert, die sie ohne Beratung nicht beherrschen können. Und dafür sind wir als Land ganz wichtiges Potenzial, und das interessiert natürlich auch unsere Freunde in der Industrie. Wenn wir die Leute nach der Schule nicht abholen und die dann aufgrund mangelhafter Beratung gar nicht oder an dem falschen Hochschultyp studieren, dann ist es verlorenes Potenzial für unser Land. Und da müssen wir dringend ran, und diese Beratung der Schüler ist ein relativ günstiger Weg, um hier richtige Weichen früh zu setzen.
Herr Semlinger.
Wir wissen, es gibt eine neuere Untersuchung, das Informationsmedium ganz hochrangig, erster Wahl ist das Internet heute. Und das macht, da gebe ich dem Kollegen Günther recht, die Internetauftritt der Hochschulen heute wichtiger als alles andere. Wir machen aber inzwischen verschiedene Veranstaltungen. Das sind noch zarte Pflänzchen, sage ich mal. Wir haben zum Beispiel angefangen, Unternehmensplanspiele an Schulen anzubieten. Das sind dann so abgespeckte Versionen von Sachen, die wir selbst im Unterricht einsetzen. Wir haben angefangen mit Unterstützung aus der Wirtschaft von der UVB, ein Modul einzuführen, eine Lehrveranstaltung, Technikkommunikation, und die Idee, dass dann unsere Studierenden, die das durchlaufen haben, anschließend an die Schulen gehen, um dann vor Schülern über Ingenieurwissenschaft als Studienperspektive zu berichten. Ich glaube, der Verband der Metall- und Elektroindustrie hat vorgestellt, dass sie da auch im Bereich der MINT-Fächer verschiedene Initiativen haben, Mentoring, wo Studierende Schüler für ein Jahr begleiten, um ihnen die Orientierung zu erleichtern. Unser ASTA, ich war total begeistert, hat mir letzte Woche erzählt, sie selber haben jetzt die Direktoren der Oberschulen im Bezirk Lichtenberg angeschrieben, und die Studierenden bieten sich an, in die Schulen zu gehen, in Informationsveranstaltungen oder in einzelne Lehrveranstaltungen, um über das Hochschulstudium zu berichten. Also wie sieht das eigentlich aus? Und das ist ein Punkt, glaube ich, wo wir enger zusammenarbeiten können, wenn die Schulen Zeitfenster auch schaffen, wo wir als Gäste an die Schulen dann herankommen können, und vielleicht jetzt nicht wir als Professoren, sondern eben die Studierenden, weil ich glaube, da kommt viel mehr Information dann rüber, als wenn wir das machen. Weil so Sonderveranstaltung, Tag der offenen Tür oder sowas, das funktioniert in der Praxis nicht wirklich richtig gut.
Funktioniert nicht. Ja, kommen wir mal auf die Wirtschaft zu sprechen. Wir haben das eben auch gehört von einem Schüler, der sagte, ja, also ob ich da jetzt nur so Lust habe, an die Hochschule zu gehen, weiß ich gar nicht. Vielleicht bin ich in der Wirtschaft ja besser aufgehoben. Frau Heller-Kladders, Sie haben ja in großen Unternehmen gearbeitet, BMW, Deutsche Bahn, zum Schluss bei Bosch. Was macht denn eigentlich die Wirtschaft, um auf Jugendliche zuzugehen? Oder lehnt sich so ein Unternehmen wie Bosch zurück und sagt, na, wir sind sowieso so gut, eine Anzeige und 1000 Leute bewerben sich?
Nein, die Unternehmen, zumindest die Unternehmen, an die ich denke und bei denen ich gearbeitet habe, die lehnen sich nicht zurück, sondern sie ergreifen ja vielfältige Initiativen, sich zu öffnen, sich zugänglich zu machen, zu informieren und auch anzudocken bei den jungen Menschen. Nun kommt es natürlich darauf an, will ein Unternehmen junge Akademiker einstellen oder möchte ein Unternehmen Schulabgänger einstellen, um sie eine Ausbildung machen zu lassen. Und dementsprechend unterschiedlich sind die Instrumente, von Tage der offenen Tür über erste Projektpartnerschaften bis hin zu Gastveranstaltungen in den Schulen. Da gibt es vielfältige Instrumente, die auch von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sind. Ich will auch noch mal zurückkommen auf das, was der junge Mann vorhin sagte, der in Betracht zieht, eine Ausbildung zu machen. Ich kann solche Entscheidungen nicht nur sehr gut verstehen, sondern auch durchaus befürworten. Ich denke, dass Unternehmen heute, wenn sie ihren potenziellen Nachwuchs anschauen, nicht primär darauf achten, dass ein stromlinienförmiger Lebenslauf vor ihnen erscheint. Schule, Abitur, Studium, rein in die Wirtschaft, sondern und möglichst kein Fachwechsel dazwischen und möglichst kein Universitätswechsel dazwischen.
Und alles mit eins natürlich.
Das ist nicht gefragt. Wohl ist gefragt der Ausweis, dass man ein oder zwei Kompetenzfelder erfolgreich abgeschlossen hat und sich damit Leistung bewährt hat. Aber ansonsten sind schon Seitenschritte in die Praxis, in Praktika, in soziale Engagements, ins Ausland begehrt und werden von der Wirtschaft sehr gut aufgenommen. Und insofern kann ich alle jungen Leute, die hier sitzen, auch nur ermutigen, einfach zu beginnen, zu graben, zu recherchieren, sich für etwas zu entscheiden. Und wenn dieser Weg sich nach einem Jahr als eine nicht optimale Wegbeschreitung herausstellt, dann kann man den Weg ja auch noch mal wechseln, solange man das nicht zum Lebensmuster macht.
Das ist bei Ihnen ein Schüler, glaube ich, der hat sich doch entschieden, zu Daimler zu gehen, gleich nach dem Abi.
Ja. Ja, das ist natürlich an vielen Schulen inzwischen üblich. Es gibt eine Initiative der Industrie- und Handelskammer Berlin, die heißt Schule und Wirtschaft. Da nehmen viele Schulen inzwischen dran teil und die haben Kooperationspartner. Unser Kooperationspartner ist Daimler Services am Potsdamer Platz. Das kommt der Schule und dem Unternehmen zugute. Unseren Schülern kommt es zugute, weil die dort Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt bekommen und bevorzugt behandelt werden. Und dann ist das oft der Einstieg in die Berufsakademie oder über den Einblick in das Unternehmen dann entsprechende Studiengänge auch zu wählen. Und andererseits ist es auch eine Öffnung der Schule für die Wirtschaft, weil die Wirtschaft dadurch in der Schule überhaupt mal präsent ist, dass also mal ein Referent aus der Wirtschaft kommt und aufzeigt, wie ein international aufgestelltes Unternehmen überhaupt arbeitet.
Neben Ihnen sitzt Frau Fischer von den Wirtschaftsjunioren. Sie bemühen sich ja gerade sehr, das ist ja ein Ihrer Schwerpunkte in Ihrem Programm, glaube ich, diesen Kontakt herzustellen, nicht? Wirtschaft und Schule. Was machen Sie da?
Ja, das ist richtig. Also wir haben ja in dieser Runde auch das Thema Brücken schlagen und das ist für die Wirtschaftsjunioren Deutschland tatsächlich ein Kernthema. Wir sind ein Verband junger Unternehmer und Führungskräfte unter 40, wir sind alle im Ehrenamt aktiv. Und ich mag das Bild, Herr Pfeiffer, das Sie gerade angesprochen haben, dass Menschen, dass engagierten Menschen mit den hochgekrempelten Ärmeln, denn das ist das, was uns Wirtschaftsjunioren, denke ich, ausmacht. Wir haben ganz viele konkrete Projekte. Wenn ich hier an die Kollegen in Berlin denke, gibt es ein sehr, sehr spannendes Projekt, das nennt sich Ich mache mich selbstständig. Dort gehen Unternehmer in Schulen, in Bildungseinrichtungen, erzählen tatsächlich über Unternehmertum, über Wirtschaft, stehen dort Rede und Antwort in einem ganz, ganz konkreten Zusammenhang. Dann haben wir bundesweit, wir sind ja in 214 Kreisen in Deutschland engagiert, ganz viele Themen. Eins nennt sich Ausbildungsast. Dort werden Unternehmen prämiert, die entsprechend sich besonders engagieren in der Ausbildung. Wir haben ein Quiz, das nennt sich Wirtschaftswissen im Wettbewerb. Das besteht seit 25 Jahren. Dort werden wichtige Wirtschaftsthemen von Schülerinnen und Schülern bearbeitet und prämiert. Und dann gibt es noch eine ganze Menge an spannenden Dingen. Also was mir persönlich auch selber immer sehr gefällt, das ist ein Projekt, das nennt sich Schüler als Bosse. Da dürfen Schüler auch mal einen Tag Chef spielen, sich auf den Chefsessel setzen und selber erfahren, was es denn heißt, Verantwortung zu übernehmen in einem Unternehmen und mit welchen Themen man sich dort beschäftigt. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die auch für beide Seiten sehr interessant ist. Ja, zum einen für die Schüler, um Orientierung zu erhalten, wäre denn dieser Bereich Wirtschaft, dieses Unternehmen oder ein spezielles Thema, was für mich aber auch von Seiten der Wirtschaft ein bisschen mehr Verständnis dafür zu bekommen, was die Schüler an Themen bewegt, beschäftigt und vielleicht auch welche Hemmschwellen sie mitbringen und wo man dran schrauben kann, um diese abzubauen. Ich glaube, wir hatten hier auch eine Wortmeldung.
Ja, wir hatten noch eine Wortmeldung. Ja, ich habe das Gefühl, alle bemühen sich und alle haben ganz große Ambitionen. Und ich habe das Gefühl, es kommt bei mir persönlich gar nicht an. Also ich bin jetzt, wie gesagt, in die Elfte gekommen. Damit habe ich mich jetzt bewusst für ein Abitur entschieden. Und von keiner Institution hatte ich jetzt irgendwie Hilfestellung. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass jetzt die Hilfe von den jeweiligen Institutionen kommt und da wirklich dran gesetzt wird, dass wir da unterstützt werden.
Vielleicht darf ich an der Stelle kurz darauf antworten. Hier vorne sitzen Leute, die tatsächlich solche Projekte durchführen. Sie sind heute hier, Sie gehen den ersten Schritt, Sie sind jetzt in der 11., das sagen Sie. Das heißt, Sie machen sich jetzt gerade auf den Weg, Sie lernen die Institutionen kennen und hier sitzen eine ganze Menge Vertreter. Sprechen Sie die Leute an.
Wir haben noch eine andere Schülerin, die noch etwas sagen wollte.
Ich habe das Gefühl, dass die ganze Zeit von der kompetenzorientierten Bildung gesprochen wird und von der Bildung, die wir erhalten sollen, um für die Wirtschaft sinnvoll zu sein, nützlich zu sein. Ich hatte immer so einen Traum von Bildung im Sinne von Selbstbildung und im Sinne von, was möchte ich selber wissen und ja, weniger, was den Schülern nützt.
Da werden dann die armen Studenten quasi gezwungen, das zu lernen, um nachher ein gutes Potenzial für die Wirtschaft zu werden.
Sie sprechen damit etwas an, das auch zutiefst mit meinem eigenen Bildungsbegriff verwandt ist, der sich vielleicht nicht immer deckt mit dem der Wirtschaft. Aber ich will dazu etwas sagen. Ich halte es für Sie persönlich, wie auch für Wirtschaftsunternehmen, die einen gewissen Weitblick in die Zukunft walten lassen und nicht nur an das Tagesergebnis des nächsten Quartals denken, für ganz wichtig, dass wir Persönlichkeiten entwickeln. Und ich kann Sie nur bestärken, dass Sie das tun auf ihrem nächsten Schritt, was ihnen Spaß macht, damit sie sich als Persönlichkeit entwickeln. Und das ist dann auch die beste Garantie dafür, dass sie in dem, was sie tun werden, gut sein werden. Und dann werden sie immer die Chance haben, als Persönlichkeit, die auf einen Entwicklungsweg zurückblicken kann, auch einen entsprechenden Beruf zu finden.
Ja, darf ich mal eben kurz, Herr Günther hatte sich noch von der Humboldt-Universität gemeldet.
Also ich will Sie überhaupt nicht beschwichtigen, aber ich denke, Sie machen sich da zu viele Sorgen. Wir müssen beides anbieten, aber ich denke, Sie haben wirklich, Ihre Sorge ist unbegründet, dass die wissenschaftlich-intellektuelle Freiheit, die mit dem universitären Studium des 20. Jahrhunderts verbunden war und die wir jetzt nicht auf aller Breite so leisten können, einfach aufgrund des Mengengerüsts, weil so viele zu uns kommen, die ist aber nicht verloren. Da ist diese ganze Bologna-Reform in einen ganz schlechten Ruf gekommen und zwar unverdient. Auch unter Bologna ist diese Differenzierung möglich, schon allein aufgrund der Tatsache, dass nicht jeder nach dem Bachelor weitermachen muss. Viele, die einfach dann in den Beruf gehen wollen, finden mit dem Bachelor einen wunderbaren Abschluss und es wird hier in Deutschland genauso laufen wie in den USA, dass Sie mit dem Bachelor ganz nach oben kommen können in der Wirtschaft, da brauchen Sie keinen Master. Der Master ermöglicht eben dann die Weiterqualifikation für diejenigen, die ein bisschen weiterdenken wollen, die sich dafür die Zeit und auch das Geld nehmen, hier weiter universitär wissenschaftlich tätig zu sein.
Ich muss jetzt leider Schluss machen und nach den Nachrichten wollen wir dann kurz mal über den deutschen Tellerrand schauen. Zudem will ich dann die Experten fragen, was Sie eigentlich Ihren Kindern empfehlen würden, um eine gute Chance ins Berufsleben zu bekommen. Wie können Schulen, Universitäten und Wirtschaft besser miteinander vernetzt werden? Was können Schulen, Universitäten und Unternehmen tun, um die Situation zu verändern? Wir wollen jetzt mal über den Tellerrand hinausschauen. Wie machen das eigentlich andere Länder? Herr Emminghaus, Sie haben ja ein Unternehmen, das habe ich vorgestellt. Ihre heimatlich sind die nordischen Länder, da kennen Sie sich sehr gut aus. Und das quält einen ja auch manchmal ein bisschen so, dass die nordischen Länder ja alles besser machen als wir. In diesem Punkt auch.
Die Vernetzung ist in Skandinavien, in den nordischen Ländern entdeckt worden. Sie ist auch hier entdeckt worden. Was man vielleicht geschafft hat, ist etwas schneller zu reagieren. Die Gesellschaften sind kleiner, die Herausforderungen damit vielleicht aus der deutschen Perspektive heraus überschaubarer. Was man geschafft hat, ist, die Systeme ein bisschen zu verschränken. Das heißt zum Beispiel, dass Schüler, Schülerinnen ihre Abschlussarbeit im letzten Jahr an der Universität schon schreiben können, sich ausprobieren können in manchen Studienfächern und einfach schon sehen können, ist das Studium, das ich auch hinterher einschlagen möchte oder gehe ich doch nochmal in eine andere Richtung. Es gibt die Möglichkeit oder auch die Notwendigkeit seit Kurzem, zum Beispiel in Schweden, dass jede Hochschule einen Plan aufweisen muss und auch umsetzen muss, wie gewinne ich Schüler und Schülerinnen, deren Eltern noch nicht studiert haben, wie gewinne ich Personen, die einen Migrationshintergrund haben, für ein Studium bei uns. Was passiert? Dass wesentlich mehr Personen studieren, dass die Quote derjenigen, die ein Studium absolvieren und auch das richtige Studium finden, gestiegen ist. Genau das ist auch bei uns die Herausforderung, dass zum einen mehr Schüler, Schülerinnen gleich auf Anhieb das richtige Studium finden oder schnell, vielleicht indem sie ein Jahr was anderes studiert haben, den richtigen Weg finden, dass manche Fächer, die gesellschaftlich relevant sind, stärker angewählt werden und dass mehr Gruppen ermutigt werden, ein Studium zu beginnen und auch abzuschließen. Diese Herausforderung geht man in Skandinavien genauso wie in Deutschland an, vielleicht aufgrund der Gesellschaften etwas schneller. Und das ist auch der Grund, weswegen wir alle mal gerne nach Skandinavien schauen und gucken, ist die Welt dort besser, ist sie nicht. Aber man handelt sehr engagiert, um etwas zu verbessern.
Herr Günther, Sie waren ja, wenn ich so Ihren Lebenslauf sehe, waren Sie die meiste Zeit ja nicht in Deutschland. Da haben Sie ja wahrscheinlich auch mitbekommen, wie das eigentlich funktioniert, die Vernetzung in anderen Ländern. Sie waren, glaube ich, hauptsächlich in den USA. Geben sich da die Schulen so viel Mühe wie hier zum Beispiel? Und was macht die Wirtschaft?
In der Tat, ich habe viele Jahre in den USA gelebt und natürlich ist nicht alles Gold, was aus den USA zu uns kommt. Aber ich muss sagen, das, was ich in den 80er und 90er Jahren in den USA gesehen habe, was die Rolle der Universitäten und ihrer Schnittstellen zu den Schulen und in die Industrie hinein angeht, da konnten wir hier viel von denen lernen und das wird jetzt endlich umgesetzt. Was die Vernetzung der Universität und der Wirtschaft angeht, hat sich in den letzten 20 Jahren in Deutschland sehr viel getan. Die Universitäten haben verstanden, dass sie auch als wissenschaftliche Einrichtungen diese Verbindungen brauchen, weil der Großteil ihrer Studierenden eben nicht Wissenschaftler wird, sondern in die Praxis will. Deswegen holen wir die Unternehmen in die Universität rein. Wir haben Freundeskreise, die mit uns verbundenen Unternehmen bezahlen auch für gewisse Vermittlungsdienstleistungen, die wir anbieten, sodass wir damit unseren Studierenden einen besseren Service bieten können. Wir können den Studierenden im ersten Semester schon Praktika anbieten in Unternehmen, mit denen wir kooperieren. Wir können ihnen ihrer Berufswahl helfen. All das ist nun möglich. Von daher übrigens, ich weiß nicht, ob wir darauf auch noch zu sprechen kommen, also die Auslandserfahrung war für mich persönlich sehr wichtig. Und eine Sache, die ich sicherlich auch jedem Studenten empfehle, ist auch in seiner akademischen Laufbahn auch mal ins Ausland zu denken. Viele haben das verstanden, aber immer noch nicht genug. Auch in dem verrufenen Bachelorstudium ist es möglich, sich ein Semester ins Ausland zu bewegen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wir werden diese Option übrigens auch gangbarer machen, indem wir also an der Humboldt-Universität konkret ein Fenster einbauen wollen in die Bachelorstudiengänge, wo jeder Student ein Semester ins Ausland gehen kann und soll.
Frau Höller-Kleider, Sie waren ja auch sehr lange in den USA für Bosch. Was macht denn eigentlich so ein Wirtschaftsunternehmen? Wie funktioniert das in den USA, dieses Networking? Wie haben Sie das erlebt?
Ich war damals mit zwei schulpflichtigen Kindern, also mit meiner Familie in den USA und habe erlebt, wie in den Schulen Beratung zum Standard gehörte. Es gab dafür Stellen, es gab dafür Budgets und es gab dafür Zeit. Nur, man darf sich natürlich keine Illusion machen, Ängste und Orientierungslosigkeit herrschte natürlich dennoch. Nur wurde diese Empfindung der Angst, was wird jetzt aus meiner Zukunft, wie mache ich den nächsten Schritt, die wurde vorgezogen, nämlich in Tests hinein, in Eignungstests, in Diagnosetests. Also Eltern sind damit beschäftigt, wochenlang, monatelang ihre Kinder durch diese Tests zu begleiten, durch diese Eignungstests, durch die Bewerbungen an den Hochschulen. Ja. Insofern kann man jetzt neidvoll auf dieses System schielen, aber es hat andere Schattenseiten.
Was würden Sie denn den Schülern, die hier sitzen, was würden Sie Ihren Kindern empfehlen, um eine bessere Startchance zu haben, um dann auch vielleicht nachher das machen zu können, was man will? Herr Semlinger.
Ich würde sagen, einfach mal in sich hinein lauschen und fragen, was macht mir wirklich Spaß und sich vor allen Dingen dafür Zeit nehmen. Das fällt einem nicht unbedingt in 5 Minuten ein, weil das ist eine wichtige Frage. Und dann durchaus, von irgendwas muss man ja später mal leben, auch gucken, wie so der Arbeitsmarkt ist und sich ein paar Alternativen anschauen. Das zweite ist dabei, nicht nur auf Modefächer zu gucken. Also wenn vorhin das mit dem NC genannt worden ist, dass man mit 1,4 keinen Studienplatz kriegt, so einen Studiengang haben wir auch. Alles, wo heute Medien und Design draufsteht, ist hoffnungslos überlaufen. Es gibt auch links und rechts davon richtig spannende Sachen, die man sich mal anschauen sollte. Auch dafür sollte man sich Zeit nehmen. Wenn man sich dann trotzdem unsicher ist, weil man sich nicht so richtig entscheiden kann, ich glaube, dann kann es eine Hilfe sein, dass man sich eine Hochschule sucht, die ein breites Fächerspektrum anbietet und die auch Durchlässigkeit organisiert hat. Also, dass man dann auch relativ leicht noch wechseln kann. Und zum vierten, nicht darauf warten, dass einem alle Hilfe nach Hause getragen wird. Manchmal muss man Hilfe auch suchen und nachfragen, gezielt nachfragen.
Wir haben hier die ganze Zeit eine Wortmeldung und ich habe schon ganz schlechtes Gewissen, dass ich Sie nicht zu Wort kommen lasse. Sie kommen, glaube ich, vom Arbeitsamt.
Ja, mein Name ist Gudrun Schibbel. Ich bin hier die betreuende Berufs- und Studienberaterin der Bundesagentur für Arbeit Berlin-Mitte. Und das ist jetzt ein sehr spannendes Feld. Die Schülerin der 11. Jahrgangsstufe möchte gerne Informationen. Herr Dr. Pfeiffer hat ein interessantes Beispiel als Schlusspunkt der 13. Jahrgangsstufe für 16 Schüler gebracht. Und ich biete das Spannungsfeld genau in der Mitte drin. Wir haben nämlich mit der Schule eine sehr umfangreiche, über mehrere Klassenstufen sich durchziehende Kooperationsvereinbarung, die mit der 9. Klasse beginnt, mit Veranstaltungen zur Vorbereitung auf das Berufspraktikum. Ich glaube, da haben Sie die ersten Veranstaltungen auch mitgenommen. Aber hier geht es in erster Linie auf eine zielgerichtete Vorbereitung auf das Studium. Und hier haben wir als Beispiel für die 12. Jahrgangsstufe eine vertiefte Berufsorientierung über 2 Tage gehabt, um den Startschuss zu geben einer langfristigen, zielgerichteten Vorbereitung auf seine Studienentscheidung. Aus diesen 2 Tagen, die auch in einzelnen Projekten die Themen Studium, Studienrecherche, Ausbildung, auch Bildungswege betrachtet hat, wird es einzelne Unterrichtsveranstaltungen durch mich geben, wo das Thema Wege nach dem Abitur intensiv beleuchtet werden mit einzelnen Themenveranstaltungen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Eltern mit ins Boot zu holen. Und ich denke, was gut ist, wir sind dabei, die Homepage ein bisschen mit aktuellen Informationen zur Studienvorbereitung noch besser zu platzieren und einen monatlichen Newsletter, dass die Jugendlichen gut informiert werden, was läuft denn hier in Berlin überhaupt? Wo kann ich mich international gesehen über College Days informieren? Wie kann ich an die Hochschulen gehen? Hm. Wo kann ich mich in die Vorlesung setzen?
Ich merke schon, das wird ein bisschen mehr. Ist denn das Interesse da? Also ich weiß, Sie können da ja nichts für, aber das Arbeitsamt ist ja nun nicht so eine sexy Agentur, dass man da unbedingt hingehen würde und sagen würde, von der lasse ich mich jetzt beraten, was ich machen soll. Also ich könnte mir vorstellen, Sie stoßen da auf viele Vorbehalte.
Kann ich an dieser Schule nicht sagen. Ich habe sehr nette junge Leute hier. Meine Sprechstunden sind immer ausgebucht. Ich habe sogar lange Wartezeiten hier. Und meine Sprechstunde ist von der Anfangsphase einmal im Monat. Ich biete sie jetzt 2, teilweise sogar 3-mal im Monat an, weil die Nachfrage der vielfältigen Studienmöglichkeiten so intensiv geworden ist, dass die jungen Leute zwar in der Recherche gut sind, aber die Feinheiten und die Ecken und Kanten, Numerus Clausus, Zugangsbedingungen doch sehr vielfältig nachgefragt werden.
Ja, prima, vielen Dank, dass wir das jetzt auch noch im Programm haben, sehr schön. Können alle Schulen diesen Service bekommen?
Ja, natürlich. Und da gibt es sogar eine Verpflichtung. Es gibt ja eine Art Pflichtberatung in der Oberstufe. Aber ich möchte das, was Herr Professor Semlinger vorhin gesagt hat, noch ergänzen. Also es ist nicht nur so, dass wir die jungen Leute auffordern sollten, zu fragen, Fragen zu stellen, an uns heranzutreten. Ich glaube, dass wir das gar nicht mal so schlecht gemacht haben. Seitens auch der Eltern und der Schule nötig, dass wir die jungen Leute stärker, als wir das bisher getan haben, auch in die Pflicht nehmen. Wir sagen, also es steht jetzt an und jetzt musst du mal wirklich dich auch mal entscheiden. Ich glaube, dass wir da häufig in den Elternhäusern auch zu lange und in der Schule zu lange warten, bis da irgendwie mal ein Knoten platzt. Und in der Schule fühlen wir uns natürlich auch eigentlich nicht richtig dafür zuständig, weil wir ja hauptsächlich auf die Schulabschlüsse orientiert sind. Aber in Wirklichkeit glaube ich, es ist sinnvoll, dass wir auch ein bisschen mehr schubsen. Wir sollten die Freiheit lassen, aber trotzdem sagen, es gibt auch eine Verantwortung zur Entscheidung. Und damit tun wir uns schwer, in der Schule und in der Universität.
Frau Fischer. Ich glaube, dass die ganz wesentliche Frage ist, wenn man sich für ein Studium oder einen Beruf entscheidet, dass man sich wirklich mal ganz klar darüber wird, wofür brenne ich eigentlich? Wofür habe ich eine Leidenschaft und woran habe ich Spaß? Woran habe ich Freude? Wir haben jetzt dieses Thema Bildung für die Wirtschaft mit so einem fürchterlich negativen Touch hier diskutiert und das möchte ich auch gerade an der Stelle nochmal aufgreifen. Wirtschaft an sich ist kein Selbstzweck und wir sind als Unternehmen eingebunden in eine Gesellschaft und Unternehmen bieten Arbeitsplätze und Arbeitsplätze sichern auch Wohlstand in unserem Land. Und ich glaube, jeder von uns, der hier sitzt, möchte auch in einem gewissen Wohlstand und in einem gewissen sozialen Frieden leben. Und dazu trägt Wirtschaft entsprechend auch bei. Und ich denke, das sollte man schon auch berücksichtigen, nicht immer die Wirtschaft als irgendein böses, abstraktes Konstrukt zu betrachten, sondern sich zu überlegen, womit möchte ich denn später arbeiten, womit möchte ich mein Geld verdienen.
Aber vielleicht und wäre das eben, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie unterbreche, vielleicht wäre das eben für die Schüler einfacher, wenn die Wirtschaft eben näher an der Schule dran wäre.
Das ist ein zentrales Anliegen der Wirtschaftsjunioren, genau dieses Thema aufzulösen und auch beizutragen. Ich denke, Arbeit ist was unglaublich Sinnstiftendes. Ja? Und selbstbestimmt leben zu können, hat sehr, sehr viel mit Arbeit zu tun. Und dass einem Arbeit Freude und Spaß macht, das ist eine ganz zentrale Geschichte, um für sich selber auch das Gefühl zu haben, erfolgreich im Leben zu sein. Und das hat nicht immer nur was mit Kennzahlen oder mit Gehalt zu tun. Das hat viel, viel mehr mit Persönlichkeit und mit der eigenen Vorstellung von einem erfüllten Leben zu tun. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, sehen wir uns als Wirtschaft als ganz intensiven Teil der Gesellschaft auch.
Frau Lacladas, Sie haben sich wirklich in einer männerdominierten Welt durchgesetzt. Und jetzt fragen Sie, welche Frage kommt jetzt? Die Frage kommt, wie macht man das denn eigentlich? Was würden Sie den Schülern empfehlen? Was sollen sie machen? Also wie haben Sie das geschafft?
Also das Wichtigste, gerade auch am Anfang meiner Karriere, ich habe das gemacht, woran ich Spaß hatte. Und ich habe das studiert, wozu ich Lust hatte und wo ich einen Sinn drin war. Und das waren nun mal zufälligerweise Literatur und Sprachwissenschaft und Philosophie. Also sehr wirtschaftsuntauglich im Übrigen, aber ich bin trotzdem in den letzten 20 Jahren erfolgreich in der Wirtschaft unterwegs gewesen. Also das zum Thema Stromlinienförmigkeit. Also das studieren oder die Lehre machen, die Ausbildung machen, an der man Spaß hat. Das wäre mein erster Rat. Und das zweite ist, dann aber schon in diesem Feld arbeiten und Leistung bringen und nicht nur for a good time sozusagen dieses Fach dann belegen. Das dritte ist, den Mut zu haben, auch offen zu bleiben für andere angrenzende Themen oder für Wechsel, wenn es denn notwendig ist, und in einen neuen Bereich reinzuspringen, wenn ich merke, ich bin hier in einer Sackgasse.
Und vielleicht erzählen Sie mal, wie Sie die Unternehmen auch gewechselt.
Ja.
Wie haben Sie das da gemacht? Ist da immer jemand gekommen und gesagt, Frau Lacladas, Sie sind so toll, kommen Sie
Nein.
zu uns?
Nein, nein. Ich habe meine erste Stelle gekündigt, weil ich keinen Sinn mehr darin sah. Dann habe ich mich beworben in der Politik, im politischen Umfeld, und wurde plötzlich Protokollchefin der Stadt Bonn mit Mitte 20, ohne dass ich wusste, wie ich dazu komme. Aber ich bin dazu gekommen, jetzt zurückblickend, durch den Nachweis solider Leistung auch bis zum Mitte 20. Lebensjahr und durch Verlässlichkeit und überzeugtes Auftreten. Also ich habe zu mir selber gestanden. Dann bin ich in die Wirtschaft gewechselt und habe mich getraut zu springen, also in einen anderen Bereich zu springen. Ich habe mit Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, jetzt bin ich Mitte 50, immer gesagt, ich bin bereit zu lernen, ich bin bereit dazu zu lernen, ich bin auch bereit, mal ein wohlkalkuliertes Risiko einzugehen. Und schon eine Studienwahl ist natürlich riskant, ja. Und eine Berufswahl ist riskant, aber man kann die Risiken auch dosieren und kalkulieren. Und ich denke, das lernen junge Menschen und das führt dann zum nachhaltigen Erfolg. Also auch, dass man sich nicht selber verleugnet. Das ist wichtig.
Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja. Meinem Sohn würde ich jetzt was viel Banaleres sagen, der ist in der 12. Klasse, dem würde ich sagen, du solltest jeden Tag mindestens eine halbe Stunde eine gute Zeitung lesen, damit du weißt, was sich in der Welt der Wirtschaft, des Sozialen und des Politischen tut und damit du ein mündiger Mensch wirst, und das ist das Wichtigste für beruflichen Erfolg.
Ich glaube, das klappt nicht mehr, da gucken die alle im Internet nach. Herr Emminghaus, Sie führen ein sehr erfolgreiches Unternehmen hier in Deutschland. Müssen die Schüler so eine glatte Karriere vorlegen, um bei Ihnen anfangen zu können?
Sie haben sehr lebendige Unternehmenskultur. Und das Schöne ist eigentlich, wir stellen als Wirtschaftsunternehmen diejenigen ein, die Ausgebildeten, also Akademiker, Akademikerinnen, die aus den Studiengängen kommen, die gemeinhin als nicht so wirtschaftstauglich sind. Wir haben bei uns von Pädagogen, Psychologen, Soziologen, Politologen, was ich selbst bin. Wir haben auch Ökonomen, Juristen dabei, aber es ist ein ganz, ganz buntes Spektrum. Dazu kommen ein paar Naturwissenschaftler und damit beraten wir. Und was zeichnet all diese Menschen aus? Das sind alles sehr, sehr neugierige, offene Menschen, die gucken, die einfach sagen, nicht, ich komme aus dem Studium raus, ich muss nicht mehr lernen, sondern ich glaube, wir lernen jeden Tag neu. Wir gucken, lernen mit in den Projekten, die wir machen, neue Dinge, und einstellen tun wir diejenigen, die diese Neugierde nachweisen können. Das heißt, die nicht ein sechssemestriges Studium gemacht haben, daneben nichts anderes gemacht haben, mit den besten Noten abgeschlossen haben, sondern die rechts und links geguckt haben, die mal ins Ausland gegangen sind, die Stadt gewechselt haben, die ein Praktikum gemacht haben, die sich irgendwie sozial, gesellschaftlich engagieren. Genau nach diesen Menschen suchen wir, die einfach zeigen können, sie sind neugierig und wollen was bewegen. Und da trifft man auch sehr spannende Menschen, jeden Alters. Sowohl Praktikanten, die uns bekommen mit Anfang 20, als auch unsere Kollegen, die schon 20 Jahre Berufserfahrung haben. Alle sind neugierig bei uns.
Ja, zu sich selber stehen, das haben wir eben gehört, ist ganz wichtig, und neugierig zu sein. Und ich finde, wenn man sich das vielleicht vor Augen führt, dann ist die Zukunft vielleicht dann doch nicht ganz so schrecklich. Und wenn die Universitäten sich noch ein bisschen bemühen, und in die Schulen zu kommen, und die Schulen sich vielleicht wie hier an der John-Lennon-Schule sich bemühen, den Schülern Hilfen zu geben, um den Sprung zu schaffen, dann denke ich, könnte man hier in Deutschland doch noch mehr Erfolge haben. Das war unser Forum Vernetzung, Schulen, Universität und Wirtschaft. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Das waren Gastgeber und Schuldirektor Jochen Pfeiffer, Christoph Emminghaus, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Ramboll Management GmbH, Eva Fischer, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, Oliver Günther, Dekan der Wirtschaftswissenschaften an der HU, Eva Maria Höller-Kladders, außerordentliche Professorin für Organisationswesen in den USA und Klaus Semlinger, Vizepräsident der HTW Berlin. Mein Name ist Ute Holzhey und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss.